Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen. Unsere Themen bis 21 Uhr kreisen alle um verschiedene Weltbilder. Von der Parkbank bis ins All. Vielfältige Weltbilder wurden im Salon Sophie Charlotte 2020 präsentiert, bei der langen Wissenschaftsnacht letztes Wochenende an der Berliner Akademie der Wissenschaften. Sein Weltbild war für viele unbequem. Fritz Bauer, jüdischer Remigrant und hessischer Generalstaatsanwalt, kämpfte für die strafrechtliche Verfolgung von NS-Verbrechern. Nach ihm wurde das Fritz-Bauer-Institut in Frankfurt am Main benannt, das vor 25 Jahren gegründet wurde. Online oder offline oder beides? Welche Nachrichtenkanäle und Quellen Menschen nutzen und welche Auswirkungen das auf ihr politisches Weltbild hat, damit haben sich Wissenschaftler an der Universität Ulm beschäftigt. Die Ergebnisse der Studie stellen wir Ihnen gleich vor. Und um koloniale Weltbilder in der Wissenschaft geht es im heutigen Schwerpunkt aus unserer Denkfabrik-Reihe Eine Welt 2.0 dekolonisiert euch. Das Hamburger Museum Kulturen und Künste der Welt reflektiert seine koloniale Geschichte. Seit jeher macht sich der Mensch ein Bild von der Welt, in der er lebt. Davon zeugen schon Felsmalereien aus der Steinzeit. Seit Jahrtausenden haben Gelehrte religiöse, philosophische und naturwissenschaftliche Theorien entwickelt, um darzulegen, wie die Welt beschaffen ist und was sie in ihrem Innersten zusammenhält. Sie nahmen extreme Risiken in Kauf, um ihren geografischen und geistigen Horizont zu erweitern. Um neue Welten zu entdecken, reisten sie in die Ferne und schossen sich sogar ins All. Und sie entwickeln fortwährend neue Technologien, um die Welt differenzierter zu erfassen. Weltbilder können Halt bieten, aber auch aufeinanderprallen. Einen Einblick in die Vielfalt von Weltbildern gab es am vergangenen Wochenende beim Salon Sophie Charlotte. Andreas Beckmann hat das alljährlich stattfindende Wissenschaftsfestival an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften für uns besucht.
Ein roter, samtener Mantel, reich bestickt mit Gold und Edelsteinen. Für die Kunsthistorikerin Isabel Dolezalek ein Beispiel dafür, wie Museen Weltbilder vermitteln.
Das ist ein Mantel, der im 12. Jahrhundert in Sizilien entstanden ist. Und der ist für einen christlichen König gemacht worden und hat eine arabische Inschrift, sehr prominent am Saum. Dieser Mantel ist also ein ziemlich transkulturelles Objekt. Also er ist im Mittelmeerraum entstanden. Und ist aber über Jahrhunderte als Krönungsmantel im Heiligen Römischen Reich, also in Nordeuropa, verwendet worden und wird auch als solches ausgestellt in Wien in der Schatzkammer.
Dort liegt er in einer Vitrine, ausgebreitet wie ein Teppich und symbolisiert den Reichtum und die Pracht des Heiligen Römischen Reiches. Man könnte ihn aber auch ganz anders präsentieren. Wie, das hat Isabel Dolezalek im Salon Sophie Charlotte in einem Hologramm gezeigt, das die junge Akademie zusammen mit Künstlern entworfen hat.
Und dann faltet sich der Mantel, so wie er früher getragen wahrscheinlich ausgesehen hätte. Und man sieht ihn in einer Kapelle im Palermo des 12. Jahrhunderts. Man kann sich dann auch vorstellen, welche Teile des Mantels eigentlich sichtbar gewesen wären. Man konnte zum Beispiel nur einen bestimmten Teil der Inschrift sehen. Das ist ausgerechnet ein Teil, der sich reimt. Und dann kommt man schon in die Klangwelten, die spannend wären auszustellen. Man könnte die ganze Inschrift vorlesen lassen im Museum und diesen Klang wirken lassen, den Klang des Objekts.
Der arabische Klang dieser Inschrift würde auf die Urheber verweisen, die den Mantel in der Hofwerkstatt in Palermo geschaffen haben. Plötzlich würde das Objekt vom Reichtum der orientalischen Kunst künden und davon, wie weit nach Europa ihr Einfluss noch im Mittelalter reichte. Ein und dasselbe Objekt kann ganz unterschiedliche Geschichten erzählen und damit ganz verschiedene Weltbilder transportieren.
Es wären viele, viele andere Perspektiven ebenso möglich, aber das Museum präsentiert eine. Und was mich daran stört, ist, dass diese eine Perspektive in Museen oft als Fakt vermittelt wird, also als die eine oder die wahre Perspektive.
Dass es die eine Wahrheit nicht gibt, gilt heute in der Wissenschaft als Allgemeinplatz. Und doch bleibt der Wissenschaft gar nichts anderes übrig, als immer wieder neu nach der Wahrheit zu suchen. Wie sehr sie sich dabei in Widersprüche verstricken kann, wird nicht nur bei der Betrachtung historischer Objekte deutlich. Es zeigt sich auch bei jedem Versuch, die eigene Gegenwart zu deuten, erläutert der Berliner Soziologe Steffen Mau am Beispiel der Globalisierung.
Wenn man jetzt Globalisierung als Entgrenzungsprozess versteht, dann sind wir jetzt gerade hier in Berlin und auch in Deutschland immer mit einer Globalisierungseuphorie in den 90er Jahren gestartet und haben geglaubt, die Welt wird immer offener, Grenzen werden poröser, sozusagen das Schengen-Erlebnis oder die Erasmus-Generation sind so Symbole dafür.
Solche persönlichen Erlebnisse, allen voran natürlich der Fall der Mauer, haben das Weltbild der Sozialwissenschaftler in Europa und Nordamerika geprägt. Alle konnten plötzlich überall hin reisen und eine Freizügigkeit rund um den Globus genießen. Dass sich Länder wieder dauerhaft hinter unüberwindbaren Zäunen oder anderen Barrieren abschotten würden, schien kaum vorstellbar, weil sich diese Methode doch gerade vor aller Augen als unhaltbar erwiesen hatte. Doch genau das ist eingetreten, lange Zeit unbeachtet von den meisten Forschern.
De facto leben wir in einer Gesellschaft oder in einer Zeit, wo Grenzen gleichzeitig ab- und aufgebaut werden. Seit den 1990er Jahren sind mehr Mauern gebaut worden als nach dem Zweiten Weltkrieg. Also sowohl gemessen an Kilometern wie auch Zahl der Mauern. Und zugleich gibt es natürlich auch andere Technologien. Heute, wenn Sie an die Grenze kommen, kennt Sie die Grenze ganz häufig schon. Der Pass wird irgendwann wegfallen, Sie werden biometrisch identifiziert werden und die Grenze kann sehr genau unterscheiden, wer eigentlich ein willkommener und ein unwillkommener Reisender ist.
Wie sich Gesellschaften gleichzeitig öffnen und schließen, zeigt sich aber nicht nur in globaler Perspektive, sondern auch in der unmittelbaren Nachbarschaft, betont Jutta Almendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin. Mit genauem soziologischen Blick lasse sich das an jeder Parkbank beobachten.
Wer sitzt auf der Bank und insbesondere, wer sitzt denn neben jemandem auf der Bank? Setzt man sich überhaupt noch hin, wenn jemand anderes auf der Bank sitzt? Neben wen würde man sich selbst setzen? Wer würde sich neben einen setzen? Die Bank zeigt insofern die Wahrscheinlichkeit der Überschneidung sozialer Kreise. Und das ist für die Sozialwissenschaften schon immer eines der brennenden Themen. Georg Simmel hat darauf mehrfach hingewiesen, dass diese Zusammenarbeit zwischen Gesellschaft und Gemeinschaft ohne eine solche Überschneidung sozialer Kreise überhaupt nicht stattfinden könnte.
Westliche Demokratien betrachten sich selbst gern als offene und durchlässige Gesellschaften. Doch in letzter Zeit ziehen Soziologen dieses Selbstbild zunehmend in Zweifel, weil sich verschiedene soziale Milieus immer mehr gegeneinander abschotten. Dieser Trend wird gern auf das Internet zurückgeführt, wo Menschen zunehmend in sogenannten Filterblasen nur noch mit ihresgleichen kommunizierten. Doch wer wollte, sagt Jutta Almendinger, konnte dieses Phänomen schon seit langem erkennen. Und zwar daran, wie sich Parkbänke verändert haben. Wie sie immer häufiger nicht nur an ihren Rändern, sondern auch in der Mitte eine Armlehne bekamen.
Ist die Armlehne da, damit wir uns bequem auf beiden Seiten abstützen können? Nein. Diese Armlehne soll verhindern, dass manche Menschen sich ausruhen können, dass sie da schlafen können. Und es sind genau diese Menschen, die keinen privaten Raum zu Hause haben und als Obdachlose angewiesen sind auf Bänke in der Natur.
Die Parkbank ist für Jutta Almendinger ein Spiegel der gesellschaftlichen Ungleichheit.
Die Bank steht für die zentralen Fragen der Sozialwissenschaft. Die zeigt, wer Macht hat und wer eben keine Macht hat. Sie zeigt Konfliktlinien in der Gesellschaft. Und sie steht für den großen gesellschaftlichen Auftrag, den die Sozialwissenschaften gerade in unserer Zeit haben. Unser Wissen muss geteilt werden. Wir müssen informieren.
Glaubt man Umfragen, hat die Wissenschaft gute Chancen, diesen Auftrag zu erfüllen. Sie genießt eine hohe Glaubwürdigkeit und besitzt in den Augen vieler Leute ein umfassenderes Wissen von der Welt als andere Institutionen. Doch das könnte sich zumindest für die Sozialwissenschaften bald als Illusion erweisen, stellt Steffen Mau fest.
Heute kann man eben Verkaufsentscheidungen, Internetverhalten, soziale Medienaktivitäten, all das in Datensätzen zusammenführen. Und da gibt es eben Datenanalysten, die in der Privatwirtschaft arbeiten, die da erstmal Zusammenhänge irgendwie entdecken können und möglicherweise auch Vorhersage über zukünftiges Verhalten treffen, wie wir das in den Sozialwissenschaften nicht so ohne weiteres können. Unsere Modelle sind in der Vorhersagequalität deutlich schwächer, weil wir einfach keine Totalprotokollierung der Lebensvollzüge vornehmen können.
Wahrscheinlich wissen die Betreiber von Suchmaschinen oder Verkaufsplattformen schon heute mehr über Konsum- und Ernährungsgewohnheiten, aber auch über die Wünsche und Ängste der Menschen als die Soziologie. Und solange die Datensätze der privaten Internetunternehmen nicht öffentlich zugänglich sind, sieht Steffen Mau auch wenig Chancen, diesen Rückstand jemals aufzuholen.
Wenn wir Surveys jetzt machen, dann sind die unglaublich teuer. Wir müssen rekrutieren Leute, die Interviews mitmachen. Wir müssen versuchen, das Sample zu halten über eine längere Zeit. Und da kann man sich schon fragen, was bedeutet das eigentlich für unsere wissenschaftlichen Disziplinen, wenn jetzt welche kommen, die machen es anders, die machen es nicht wissenschaftlich kontrolliert, aber die mit einem Datenvolumen und auch mit einer Extraktionsfähigkeit von Daten und auch wahrscheinlich mit analytischen Kompetenzen, die häufig auch unsere Kompetenzen übersteigen, an diese Daten herangehen.
Auf eine ganz andere Weise stellt die Digitalisierung auch die Arbeit von Sandra Richter vor neue Herausforderungen. Sie ist Direktorin des Marbacher Literaturarchivs.
Wir sammeln in die Zukunft, heißt es immer im Deutschen Literaturarchiv. Es wird sozusagen prognostische Qualität erwartet von dem, was wir da tun. Und tatsächlich versuchen wir das auch, herauszufinden, wie sich die Literatur der Zukunft entwickeln wird. Und aktuell kann man sagen, das, was uns wohl am meisten beschäftigt, ist die Frage, wie gehen wir künftig um mit Texten oder Filmen oder Dokumenten, die literarischen Anspruch haben, aber nur noch gestreamt werden können und die man nicht mehr einfach so in ein Archiv legt, sondern die irgendwo im Datennirvana verschwinden werden.
Wenn wirklich literarisch bedeutsame Werke in großer Zahl aus dem Fokus der Literaturwissenschaft verschwinden sollten, gingen nicht nur Werke verloren, die möglicherweise künstlerisch wertvoll sind. Wo es keinen umfassenden Überblick über die literarische Produktion mehr gäbe, würde es schwieriger, die Entwicklung einer Sprache zu untersuchen. Doch je weniger sich eine Gesellschaft ihrer Sprache bewusst ist, desto weniger kann sie ergründen, von welchen Weltbildern sie, möglicherweise unterschwellig, geprägt ist, sagt Bettina Bock vom Institut für Deutsche Sprache und Literatur an der Universität Köln.
Sprache und die Frage, wie ich mich ausdrücke, welche Wörter ich in welchen Kontexten wähle, wie ich stilistisch handle, wie ich sprachlich handle, prägt Weltbilder, transportiert Weltbilder, perpetuiert Weltbilder, konstruiert Weltbilder.
Zum Beispiel die Vorstellung, ob bestimmte Arbeiten als eher männliche oder weibliche Aufgabe angesehen werden. Wenn ein bestimmter Beruf wie Ingenieur stets in der männlichen Form, dem sogenannten generischen Maskulinum, bezeichnet wird, kann schnell der Eindruck entstehen, er sei nur für Männer vorgesehen.
Es gibt empirische Untersuchungen, die überprüft haben, ob jetzt, wenn in einem Text bestimmte Berufe beschrieben werden und da eben nur das generische Maskulinum oder auch feminine Formen benutzt werden, inwiefern da Kinder oder auch erwachsene Leser eben eher Frauen oder eben eher Männer assoziieren. Und es gibt viele Belege, dass mit dem generischen Maskulinum vor allen Dingen tatsächlich Männer assoziiert werden. Und das wäre so ein Ausdruck davon, dass eben Weltbilder in dieser Weise geprägt werden.
Aber das Wort allein könne kein Weltbild formen, fügt Bettina Bock hinzu. Es komme immer auf den Kontext an.
Beispielsweise in den 60er Jahren in der DDR, wenn dort eine Frau gesagt hat, dass sie Student ist, hat sie nichts zum Ausdruck gebracht. Das heißt, es zählt eben auch immer der Kontext, die Zeit und was da üblich ist und vor dem Hintergrund, wie etwas gebraucht wird. Und da kann man zum Beispiel jetzt in der DDR in den 60er Jahren nicht sagen, dass der Student irgendwie Ausdruck von einem besonders maskulin geprägten Weltbild wäre.
Denn während in der Bundesrepublik noch das Ideal der Hausfrau propagiert wurde, galt in der DDR schon damals die erwerbstätige Frau als Vorbild, der daher prinzipiell auch alle Bildungsgänge und Berufe offen stehen sollten. Deshalb empfinden es bis heute viele emanzipierte Frauen in Ostdeutschland nicht als diskriminierend, wenn sie in ihrer beruflichen Funktion als Lehrer oder Ingenieur angesprochen werden. Hier muss das generische Maskulinum also nicht deplatziert wirken. Andere Wörter erscheinen dagegen in keinem Kontext angemessen und kommen deshalb in die engere Auswahl für das Unwort des Jahres.
Es wird ja jedes Jahr ein Unwort gewählt. Dieses Jahr war es beispielsweise Klimahysterie. Die Unwortjury hat das ausführlich begründet, weil sie sagen, dass das im Grunde Debatte verhindert, weil von vornherein das in einer bestimmten Weise negativ besetzt wird und damit das Gespräch darüber nicht mehr möglich ist.
Dieses Wort Klimahysterie wird vor allem von jenen benutzt, die immer noch an einem Weltbild festhalten wollen, in dem es keinen Klimawandel gibt. Doch dieses Weltbild hat die Forschung längst widerlegt. Einen Teil ihres Wissens über steigende Meeresspiegel oder brennende Urwälder verdankt sie auch Raumfahrern wie Thomas Reiter, der insgesamt fast ein ganzes Jahr lang von der Raumstation ISS auf die Erde schauen konnte.
Darüber hinaus sieht man unsere Atmosphäre, die das Leben hier erst ermöglicht, in verschiedenen Blautönen. Und während man auf der einen Seite begeistert ist, ob dieses Anblicks, ist es auf der anderen Seite etwas, das einen doch sehr nachdenklich stimmt. Denn diese hauchdünne Schicht, die erscheint dort oben wirklich nur ganz, ganz dünn.
Dieser Anblick macht deutlich, wie fragil die Existenz der Menschheit ist. Und wenn man den Blick schweifen lässt, drängen sich weitere grundsätzliche Fragen auf.
In diesen unendlich vielen Sonnensystemen, unendlich vielen Planeten ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwo auch Leben entstanden ist, natürlich sehr hoch. Aber der Nachweis fehlt noch. Dort, wo wir den Nachweis womöglich Anfang des nächsten Jahres erbringen könnten, ist bei unserem Nachbarplaneten Mars. Das werden wir in diesem Jahr angehen mit einer Sonde, die Ende Juli starten soll, zusammen mit vielen anderen Sonden, insgesamt noch drei, und die dann hoffentlich melden, wir haben Leben gefunden. Und mit einem Schlag würde sich diese Unendlichkeit mit Leben füllen.
Und dann müsste sich die Menschheit fragen, wie lange sie sich noch für den Mittelpunkt des Weltgeschehens halten will. Ein weiteres Weltbild könnte ins Wanken geraten.
Andreas Beckmann stellte verschiedene wissenschaftliche Perspektiven auf Weltbilder vor, die im diesjährigen Salon Sophie Charlotte an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften präsentiert wurden.
Der Nazismus, so wie er im Jahre 1933 gekommen ist, war nicht, wie mir scheint, eine akute Erkrankung. Er war nur möglich, weil ein Bacillus in der deutschen Geschichte lag. Ich glaube, wir würden ein produktives Verständnis unserer Geschichte versäumen, wenn wir nicht erkennen wollten, dass eine ganze Reihe psychologischer und historischer, pädagogischer und soziologischer Faktoren gegeben hat, die zu den furchtbaren Ereignissen geführt haben.
Das sagte der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer in einem ARD-Interview 1961, zu der Zeit, als Adolf Eichmann in Israel der Prozess gemacht wurde. Fritz Bauer, der selbst vor den Nazis fliehen musste, hatte mit Eichmann den Organisator der Judenmorde in Argentinien ausfindig gemacht und dem israelischen Geheimdienst gemeldet. Für die Auschwitz-Prozesse, die ab 1963 in Frankfurt stattfanden, hatte der Jurist ebenfalls die entscheidende Vor- und Hintergrundarbeit geleistet. Als man zu Beginn der 90er Jahre in Frankfurt am Main ein Institut zur Erforschung der Geschichte und Wirkung des Holocaust gründen wollte, lag es also nahe, ihm den Namen Fritz Bauers zu geben. In diesen Tagen beginnt es sein 25. Jubiläum. Eva-Maria Götz über die Arbeit am Fritz-Bauer-Institut und seine Entstehungsgeschichte.
Es fing an mit hochfliegenden Träumen aus der Politik, noch vor der Wiedervereinigung 89. Wir brauchen ein deutsches Holocaust-Museum.
Erinnert sich der Literaturwissenschaftler Dr. Hanno Löwy, Direktor des Jüdischen Museums Hohenems und vor 25 Jahren Gründungsdirektor des Fritz-Bauer-Instituts. Der Holocaust als singuläres Ereignis war in der Geschichtsforschung der damaligen Zeit noch kein Thema.
Ja, wir befinden uns Anfang der 90er Jahre. Da ist zwar einerseits in der Gesellschaft schon viel in Bezug auf den Holocaust im Gange,
sagt Norbert Frey, Professor für neuere und neueste Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und wissenschaftlicher Beirat des Instituts.
Aber andererseits gibt es in der akademischen Welt tatsächlich da noch Bedarf, dass die Holocaust-Forschung, wie sie dann bald genannt wird, auch wirklich als ein eigenes Feld anerkannt wird.
Und so ging der vom damaligen Frankfurter Oberbürgermeister Volker Hauff im Anschluss an einen Besuch der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem geplanten Museumsgründung zunächst einmal wissenschaftliche Basisarbeit voraus. Im Fokus dabei nicht kleinteilige Grundlagenforschung, sondern
es ging darum, die großen Fragen zu stellen, wie so ein Ereignis möglich war und wie wir es heute deuten.
Es war die große Zeit der Vergleichsdebatten, resümiert Hanno Löwy. Der Historiker Ernst Nolte hatte mit seiner Behauptung, der nationalsozialistische Judenmord sei nur eine Reaktion auf die sowjetischen Gulags, in den 1980er Jahren den sogenannten Historikerstreit ausgelöst. Auch in der Diskussion um Totalitarismus und Faschismustheorien wurden NS und Sowjetregime oft gleichgesetzt.
Der Holocaust ist überall und immer eingeordnet worden in die jeweilige Sicht auf die Welt. In den USA der 50er Jahre war der Holocaust nur da ein Thema, wo es darum ging, die Amerikaner als Befreier zu feiern. Und in der Sowjetunion ähnlich, nur dass dort die Befreier, das Kollektiv, die Arbeiterklasse und die kommunistische Bewegung war.
Für die Frankfurter Wissenschaftler um Hanno Löwy ergab sich daraus ein erstes wichtiges Forschungsfeld am Fritz-Bauer-Institut.
Und wir haben damals darauf insistiert, dass wir erst einmal die verschiedenen Holocausts miteinander vergleichen müssen. Also die unterschiedliche Art und Weise, wie dieses Ereignis gedeutet wird und in der Gegenwart Wirkung entfaltet und benutzt wird für Interessen, nationale, politische, ideologische. Und dass wir nur in einer Kritik an diesen verschiedenen Bildern dieses historischen Ereignisses überhaupt einen Blick auf das Ereignis selber gewinnen können und die Fragen herausfinden können, die uns an diesem Ereignis bis heute quälen.
Die Wiedervereinigung und die anschließende Konzentration auf Berlin und die ostdeutschen Bundesländer durchkreuzten die Pläne für ein Holocaust-Museum und Mahnmal in Frankfurt. An der Notwendigkeit, den Holocaust zu erforschen, zweifelte im Jahr der Institutsgründung 1995 jedoch niemand mehr.
Das Fritz-Bauer-Institut wurde gegründet aus der Idee heraus, dass man eine Diskussionsstätte schaffen sollte, die sich mit den Fragen um den Holocaust befasst und die vor allem in die Pädagogik hineinwirkt und einen offenen Diskurs ermöglicht, um den Zugang zum Holocaust in die Schulen zu bringen und darüber einfach diskutieren zu können.
Sagt Dr. Katharina Rauschenberger, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fritz-Bauer-Institut. Ob und inwieweit der Holocaust im Unterricht behandelt wurde, war in der Gründungsphase des Instituts noch von Schule zu Schule unterschiedlich. Lehrer und Lehrerinnen vom Ausmaß des Grauens, das sie vermitteln sollten, oft überfordert. Am pädagogischen Zentrum des neuen Instituts wurden Konzepte erarbeitet, wie sich Schüler und Schülerinnen dem Thema nähern könnten.
Und dann über den Holocaust in einer Weise unterrichtet zu werden, dass man an die Quellen herangeführt wird, dass man lernt zu erkennen, wer da eigentlich der Schreibende oder der Berichtende ist und was für eine Geschichte dahinter steckt, das war ein ganz neuer Ansatz und das war natürlich auch sehr wichtig.
Eine Überlegung dabei, nachdem die NS-Geschichte im Unterricht so langsam aus der Tabuzone geholt worden sei, habe sich direkt ein anderes Extrem aufgetan. Dem galt es, entgegenzusteuern, meint auch Hanno Löwy.
Ist quasi schon als Identitätsthema zu entwickeln. Also wir sind die, die die Geschichte unserer Großväter aufarbeiten und deswegen ist das unsere Geschichte.
Hanno Löwy beschreibt ein Dilemma. Nur wer sich mit dem Holocaust und der Frage nach der Schuld der Deutschen daran auseinandersetze, gehöre wirklich dazu, sei damit vollwertiger Teil der deutschen Gesellschaft. Menschen aus anderen Kulturkreisen, Religionen mit anderen familiären Erfahrungen und Hintergründen blieben quasi außen vor. Doch auch dadurch wurde der Holocaust nachträglich instrumentalisiert.
Wir haben damals schon in einer Gesellschaft gelebt, die bunter war, die von Einwanderung geprägt war, die davon geprägt war, dass Menschen ganz unterschiedliche Perspektiven auf diese Geschichte haben und dass diese unterschiedlichen Perspektiven auch legitim sind. Und dass sie gehört werden müssen, bevor man anfängt, darüber zu reden, was ist da richtig und was ist da falsch.
Diese Perspektiven müsse man mit einbeziehen, wenn man Jugendlichen gleich welcher Herkunft, die hierzulande aufwachsen und die deutsche Nationalität haben, verständlich machen wolle, warum die Verbrechen der NS-Zeit nicht vergessen werden dürfen. Eine wichtige Säule in der pädagogischen Arbeit des Fritz-Bauer-Instituts war und ist da die enge Zusammenarbeit mit den Gedenkstätten. Der Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, Volkert Knigge, hat viel Erfahrung damit, wie man junge Menschen erreicht.
Indem man ihnen zunächst mal sagt, wir machen diese Arbeit dem Leben zuliebe und nicht, um uns zu entstolzen oder Asche aufs Haupt zu streuen oder was sonst von rechter Seite gesagt wird. Zweitens, indem man deutlich macht, es geht um, wie ist das zustande gekommen? Wer hat das gewollt, so ein Verbrechen? Das interessiert junge Leute, denn sie wissen, die Welt ist nach wie vor in vielerlei Hinsicht schief und nicht überall menschenfreundlich.
25 Jahre nach der Gründung des ersten Instituts für Holocaustforschung umfasst der Forschungsansatz des Fritz-Bauer-Institutes vor allem drei Felder. Da ist zum einen der gesellschaftspolitische Umgang mit den nationalsozialistischen Verbrechen nach Kriegsende, vor allem die juristische und strafrechtliche Auseinandersetzung mit den Verbrechen. In einem weiteren Feld beschäftigen sich die Wissenschaftler mit der Ausgrenzung der sogenannten Gemeinschaftsfremden im Nationalsozialismus, also insbesondere mit den europäischen Juden, aber auch mit anderen verfolgten Gruppen, wie beispielsweise den Patientenmorden. Ein dritter Bereich, der erst kürzlich in die Forschung aufgenommen wurde, betrifft die NS-Zeit in Frankfurt. Bis heute wollen sich dabei die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in und um das Fritz-Bauer-Institut dem Namensgeber als würdig erweisen.
Also er ist wirklich eine sehr, sehr eindrucksvolle und auch sehr klar argumentierende Person gewesen. Und so jemanden zweiten in der Bundesrepublik findet man nicht mit so einem Hintergrund.
Und natürlich ist dann Fritz Bauer auch in der Weise ja wirklich ein wunderbares Vorbild, weil man sieht, es lohnt sich auch, anzukämpfen gegen Widerstände, gegen ein gesellschaftliches Klima, das auf den ersten Blick unveränderbar scheint, mit diesen Mitteln, mit dieser Tapferkeit, aber auch mit dieser Klugheit.
Eva-Maria Götz erinnerte an Fritz Bauer, den ehemaligen hessischen Generalstaatsanwalt, der die strafrechtliche Verfolgung von NS-Verbrechern vorangetrieben hat. Damals, in den 1960er Jahren, sagte er einmal: Wenn ich mein Büro verlasse, betrete ich Feindesland. Dass es einmal ein Fritz-Bauer-Institut geben würde, das inzwischen seit 25 Jahren Holocaust-Forschung und Aufklärung betreibt, hätte er sich damals sicher nicht träumen lassen. Sage mir, welche und wie viele verschiedene Nachrichtenquellen du nutzt, und ich sage dir, ob du Gefahr läufst, in eine Filterblase zu geraten. Mehr noch, den Zusammenhang zwischen Nachrichtennutzung, Persönlichkeitsmerkmalen und politischer Präferenz haben Psychologinnen und Psychologen der Universität Ulm versucht zu ergründen. Welche Weltbilder sind mit der Nutzung verschiedener Nachrichtenkanäle verbunden? Antwort auf diese und andere Fragen gibt eine Studie von Dr. Cornelia Sindermann und Kollegen von der Abteilung für molekulare Psychologie an der Universität Ulm. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und sie zunächst nach dem Auslöser für diese Studie gefragt.
Die Ausgangslage für unsere Studie war eigentlich eine sehr kontroverse Debatte. Und zwar stehen sich da zwei sehr extreme Ansichten gegenüber. Auf der einen Seite sind Politiker und Wissenschaftler, die die Informationspräsentation im Internet stark kritisieren, weil im Internet gibt es Algorithmen und man kann sich selbst auch Informationen herauspicken. Und auch Algorithmen picken der Angst nach bestimmte Inhalte heraus und präsentieren jedem Nutzer nur noch Inhalte, die zu ihrer oder seiner Einstellung passen. Darauf aufbauend bekommen Leute dann, so fürchten diese Wissenschaftler und Politiker, nur noch eine sehr homogene und sehr enge Informationsbreite dargeboten. Das führt dann dazu, dass sich die Leute nicht mehr allumfassend über aktuelle Themen und Nachrichten informieren können, sondern eben nur noch Nachrichten dargeboten bekommen, die zu ihren schon vorherrschenden Einstellungen passen. Und das wiederum kann dann zu einer Polarisierung und möglicherweise auch zu extremeren politischen Ansichten führen. Und deswegen gehen manche Politiker und Wissenschaftler sogar so weit, dass sie sagen, dass diese selektive Informationspräsentation im Internet, egal ob die jetzt durch Algorithmen oder eigene Selektion stattfindet, demokratiegefährdend sein kann, weil Menschen sich nicht mehr in aller Breite informieren können. Auf der anderen Seite des Extrems steht dann eigentlich die Gruppe von Wissenschaftlern und Politikern, die davon ausgehen, dass erst das Internet überhaupt die Möglichkeit bietet, sich allumfassend zu informieren, einfach weil die Möglichkeit wesentlich breiter ist, sich über verschiedenste Themen zu informieren, über die man sich eben über lokale Zeitungen so oder auch über lokale TV-Sender so nicht informieren könnte. Und unsere Idee war jetzt mal ganz unabhängig davon, wie schlimm mögliche Selektion und Vorselektion von Informationen und Filterblasen und Echokammern eigentlich sind, dass auch der Mensch derjenige ist, der sich selbst entscheiden kann, ob er sich einer möglichen Filterblase oder Echokammer aussetzt oder eben nicht.
Wie sind Sie da methodisch vorgegangen?
Wir haben eine Umfrage gemacht mit deutschen Bürgern und haben sie gefragt, wie viele unterschiedliche Nachrichtenquellen sie in den letzten 6 Monaten konsumiert haben, auf verschiedenen Wegen, über TV, über Radio, aber auch über Social Media oder Online-News-Webseiten. Zudem haben die Leute Fragebögen ausgefüllt über ihre Persönlichkeit, über ihre ideologischen Einstellungen und eben auch darüber, welche Partei sie wählen würden, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, also die klassische Sonntagsfrage.
Sie haben ja auch einen Zusammenhang festgestellt zwischen Nachrichtenquellennutzung und Parteipräferenz. Was kam da heraus bei Ihrer Studie?
Tatsächlich hat die Gruppe derer, die gesagt hat, dass die gar nicht wählen würden, die geringste Anzahl an kontinuierten Nachrichtenquellen aufgewiesen, was befolgt wurde von Personen, die gesagt haben, sie würden die AfD oder andere kleinere Parteien wählen. Wähler der CDU, CSU, FDP, SPD und Grüne und Linke zum Beispiel, die haben im Schnitt eine höhere Anzahl an Nachrichtenquellen gelesen oder konsumiert.
Wie viele Probanden gab es?
Insgesamt haben an der Studie 1681 Personen teilgenommen. Das waren Männer und Frauen und das Alter war zwischen 12 und 81 Jahren.
Welche verschiedenen Nachrichtenquellen standen dabei auch im Fokus Ihrer Studie?
Und da haben wir Gruppen gebildet. Personen, die das nur über Social Media machen, Personen, die das Social Media und Online-Nachrichtenseiten benutzen und auch solche Personen, die sich tatsächlich nur offline über Nachrichten informieren. Und da hat sich gezeigt, dass erstmal die Gruppe derer, die sich nur offline über Nachrichten informiert, die älteste Gruppe war im Schnitt. Und zudem hatte diese Gruppe die höchsten Gewissenhaftigkeitswerte und die niedrigsten Neurotizismuswerte. Das heißt, die Leute haben sich als fleißig, als hart arbeitend, als zuverlässig beschrieben, aber weniger ängstlich und weniger besorgt.
Wie ist Ihre Einschätzung danach? Wie demokratiegefährdend, wie autoritätsgläubig sind bestimmte Gruppen, die bestimmte Nachrichtenquellen nutzen?
Naja, wir haben ja bisher nur untersucht Social Media versus die Leute, die sich über Social Media und Online-News-Websites und Leute, die sich eben offline-only informieren. Wir haben ja noch eine zweite Untersuchung gemacht. Da haben wir die Anzahl an konsumierten Nachrichtenquellen in Zusammenhang auch nochmal mit Alter, Geschlecht und Persönlichkeit und Einstellungen gebracht. Und da hat sich gezeigt, dass mit steigendem Alter die Leute mehr Nachrichtenquellen konsumieren und dass Männer tatsächlich mehr Nachrichtenquellen konsumieren als Frauen. Und dass offene Leute, die also offen für neue Ideen, auch für Kunst offener sind, dass die auch mehr Nachrichtenquellen konsumieren, wohingegen Leute, die sehr autoritär eingestellt sind, weniger Nachrichtenquellen konsumieren. Das sagt aber auch noch nicht über die Qualität der Quellen aus. Und da bin ich jetzt wieder bei Ihrer Frage. Ich kann auf Basis dieser Studie nicht sagen, welche Quellen oder welche Medien eventuell eher oder weniger mit Filterblasen oder Echokammern assoziiert sind. Das Einzige, was ich auf Basis von Theorie sagen kann, ist, dass soziale Medien potenziell das größte Risiko für Filterblasen und Echokammern bieten, eben wegen diesem Zusammenwirken von eigeninitiierter und algorithmisierter Personalisierung, also Informationsselektion.
Und damit sind jüngere Menschen stärker gefährdet, weil sie diese Medien stärker nutzen?
Tatsächlich ist es auch bei uns so, dass jüngere Menschen eben weniger Nachrichtenquellen konsumiert haben und vermehrt in dieser Social-Media-Only-Group waren, also sich ausschließlich über soziale Medien über Nachrichten informiert haben. Das heißt, ausgehend von unseren Befunden würden wir sagen, dass jüngere Menschen eher ein höheres Risiko haben, in einer Filterblase oder Echokammer zu landen. Und jetzt gerade haben wir auch schon eine Studie am Laufen, die auch schon aufbaut auf der jetzigen Studie, die gerade veröffentlicht wurde. Die kann man unter www.fake-news-test.de erreichen. Und da geht es uns dann darum zu untersuchen, ob der Nachrichtenkonsum, wo, wie viel und welche Nachrichten man konsumiert, eventuell zusammenhängt mit der Fähigkeit, Wahre und Fake News voneinander zu unterscheiden.
Dr. Cornelia Sindermann von der Abteilung für molekulare Psychologie an der Universität Ulm war das, mit einem Einblick in aktuelle Studienergebnisse über den Zusammenhang zwischen der Nutzung verschiedener Nachrichtenquellen, der politischen Präferenz und Persönlichkeitsmerkmalen. Wissenschaft und Kolonialismus. Dass es zwischen beiden eine Allianz gegeben hat, tritt immer deutlicher zutage. Die Weltbilder vieler Forscher waren kolonial geprägt und das zeigt sich seit einigen Jahren zum Beispiel bei den Debatten über die Rückgabe geraubter Kulturgüter aus ehemaligen Kolonien. Die Herkunft der Exponate in vielen Völkerkundemuseen, welche sich inzwischen umbenannt haben, wird zunehmend erforscht und über ihre Rückgabe diskutiert. Auch institutionelle Verflechtungen treten zutage und lassen Forschungen in einem neuen Licht erscheinen. So wurde die Hamburger Universität vor gut 100 Jahren als Kolonialinstitut gegründet. Haupterkenntnisinteresse: die Erkundung und Ausbeutung afrikanischer Länder. Gefeierte deutsche Wissenschaftler und Forschungsreisende forschten gerne und nicht gerade zimperlich über Krankheiten bei sogenannten anderen Rassen, zum Beispiel bei Afrikanern. Wie kann man mit solchen Erkenntnissen heute angemessen umgehen? Am Hamburger Museum Kulturen und Künste der Welt versucht man das in einer groß angelegten Veranstaltungsreihe zu beantworten. Ursula Storost berichtet.
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts nutzten deutsche Wissenschaftler die damals neue Methode der Grammophontechnik, um Sprachen anderer Kulturen aufzuzeichnen. Zunächst ließen sie dafür die exotisch anmutenden Menschen der damals beliebten Völkerschauen in ihren Landessprachen erzählen. Im Ersten Weltkrieg machten die Forscher dann Sprachaufnahmen in Gefangenen- und zivilen Internierungslagern in Deutschland. Dort wurden auch afrikanische Menschen festgehalten, die aus den Kolonien der Kriegsfeinde stammten. Die Berliner Kulturwissenschaftlerin Annette Hoffmann hat diese Forschungen zu der Ausstellung Der Krieg und die Grammatik verarbeitet. Präsentiert wird sie im ehemaligen Hamburger Völkerkundemuseum, heute Museum Kulturen und Künste der Welt.
Und wir hören hier eine Toninstallation mit historischen Tonaufnahmen von Kaiser Wilhelm, von Heinrich Lüders, von Wilhelm Dögen und von einigen Kriegsgefangenen.
Der Orientalist Hermann Lüders und der Sprachwissenschaftler Wilhelm Dögen waren während der deutschen Kolonialzeit einflussreiche Wissenschaftler. Beide forschten zu Beginn des 20. Jahrhunderts an verschiedenen deutschen Hochschulen über Kulturen und Sprachen anderer Kontinente. Annette Hoffmann lässt neben diesen Männern aber auch diejenigen, die erforscht wurden, zu Wort kommen.
Und es ist einfach der Versuch, so eine bestimmte sonore Geschichtserzählung zu unterbrechen. Einfach einen Rahmen zu schaffen, in dem diejenigen, die bisher immer nichts zu sagen hatten oder die man bisher immer nicht gehört hat, hörbar zu machen in der Ausstellung.
Die historischen Tonaufnahmen verschiedener außereuropäischer Sprachen und Dialekte hat Annette Hoffmann in Archiven entdeckt, zum Beispiel im Hamburger Staatsarchiv und dem Deutschen Historischen Museum in Berlin.
Und obwohl es linguistische Beispiele waren, also die sind als Sprachbeispiele für bestimmte Sprachen aufgenommen worden, sprechen die natürlich auch inhaltlich. Aber als inhaltlich sprechend sind sie nie betrachtet worden. Das heißt, sie wurden nicht übersetzt und sie wurden auch nicht als historische Quellen behandelt.
Die damals entstandenen Tonaufnahmen wurden gesammelt und verschwanden unausgewertet in Archiven. Erst jetzt werden sie teilweise von Wissenschaftlerinnen wie Annette Hoffmann gesichtet. Seit 7 Jahren arbeitet sie mit Material aus dem Berliner Lautarchiv. Dort lagern Tausende von Tonaufnahmen in etwa 200 Sprachen, die vor und während des Ersten Weltkriegs gesammelt wurden. Auch mit der Absicht, Kolonialbeamte für die bestmögliche Ausbeutung kolonisierter Menschen und die Verbreitung deutscher Kultur auszubilden. Denn die wenigsten Deutschen, die in die Kolonien gingen, hatten Kenntnisse der jeweiligen Landessprache. Meist waren sie auf einheimische Übersetzer angewiesen, die Deutsch gelernt hatten.
Also da gibt es zum Beispiel von Karl Meinhof, einem der Gründer der Afrikanistik hier in Hamburg, einen schönen Text über die Christianisierung der Sprachen Afrikas. Also da geht es zum Beispiel um Evangelisierung, also um Missionierung. Wie missioniert man Leute? Man muss erstmal lernen, wie sie sprechen, ansonsten erreicht man ihre Seelen ja nicht. Das war so eine Grundidee.
Annette Hoffmann hat unter anderem historisches Tonmaterial aus dem Berliner Internierungslager Ruhleben ausgewertet. Dort wurden zwischen 1914 und 1917 Zivilisten der Entente-Mächte gefangen gehalten, darunter auch viele afrikanische Menschen aus den Kolonien der Kriegsfeinde. Die Aufnahmesituation, sagt Annette Hoffmann, müsse man sich etwa so vorstellen, dass die Internierten vor einem Mikrofon aufgefordert wurden, irgendwas zu erzählen.
Und dann haben sie vielleicht einen schlechten Kaffee vor sich stehen und sagen, der Kaffee ist schlecht. Oder sie sind im Gefangenenlager, dann reden sie vielleicht über das Gefangenenlager. Oder sie waren gerade im Krieg, dann reden sie vielleicht über den Krieg. Und diese Kriegsgefangenenaufnahmen mit Kolonialsoldaten beziehungsweise eben auch mit zivil internierten Männern, da hat man einfach diese Thematiken ganz viel.
Die Kulturwissenschaftlerin fand inzwischen Erfahrungsberichte von Betroffenen, historische Dokumente, die bislang niemanden interessierten. Zum Beispiel die Erzählung eines Gefangenen aus dem heutigen Burkina Faso, damals französische Kolonie.
Der sagt, ich bin marschiert und marschiert und ich habe meine Brüder verloren. Ich weiß, dass die auch für den Krieg rekrutiert worden sind, aber ich habe sie nie mehr wiedergefunden. Und der sagt, ich habe seit 2 Jahren meine Familie nicht gesehen. Oder einer der Sprecher, der sagt, der Krieg ist furchtbar.
Ein anderer Kriegsgefangener aus dem heutigen Senegal erzählt über die Rekrutierungsmethoden der Franzosen.
Der sagt, die haben uns aufgehoben, wie ein Bettler Kippen von der Straße aufhebt. Mehr oder weniger damit meinend, die haben jeden mitgenommen. Und er sagt dann halt auch, und am Ende waren nur noch Frauen und Kinder da.
Dass diese Inhalte der Tonaufnahmen bislang kaum wissenschaftliche Beachtung finden, wirft ein Licht auf das Wissenschaftsverständnis der Europäer, sagt die Ethnologin Dr. Mareike Späth, Mitarbeiterin am Museum Kulturen und Künste der Welt. In der Forschung gibt es eine koloniale Tradition, sagt sie. In Hamburg ist das besonders augenfällig, denn die Hamburger Universität ging aus dem 1908 gegründeten Kolonialinstitut hervor.
Es ging darum, die Leute an diesem Institut darin auszubilden, in die kolonisierten Gebiete zu reisen und dort letztendlich diese Fachkräfte zu sein, die das koloniale System brauchte, um dort vor Ort sich zu verankern, um sozusagen dort Macht auszuüben, um die kolonialen Gebiete auszubeuten auf eine gewisse Art und Weise, um sie zu erforschen und um sie letztendlich zu erschließen.
Etwa um die gleiche Zeit, 1912, entstand auch das ehemalige Hamburger Völkerkundemuseum als eigenständige Sammlung an seinem heutigen Standort.
Man muss sich vorstellen, dass die ganze Wissenschaft, in die ja die Gründung dieses Museums eingebettet war, ganz eng verbunden war mit der Entwicklung von kolonialistischem Gedankengut, von kolonialistischen Ideen, von Weltbildern, die mit kolonialen Strukturen verbunden waren und darin letztendlich auch mit rassistischen Strukturen. Also das ist auch immer ein Dreieck, das man zusammendenken muss.
Es war die koloniale Idee, so Mareike Späth, dass Menschen sich auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen befinden, wobei die Entwicklungsstufe der Europäer die höchste und erstrebenswerteste Form darstellte.
Und dass es die Aufgabe ist, zum Beispiel in den kolonisierten Gebieten in Afrika lebenden Menschen in ihrer Entwicklung zu helfen und sie sozusagen weiterzubringen. Also das ist sozusagen ein Ansatz gewesen, der letztendlich durch die Theoriebildung aus dem Fach heraus gerechtfertigt wurde. Das heißt, es gibt hier so ein ganz enges Zusammenspiel zwischen verschiedenen Wissenschaften und überhaupt der Möglichkeit, dass Kolonisierung, Kolonialismus und eben auch so rassistische Gedankengut Fuß fassen konnte.
Dass die Europäer sich als Herrscher der Welt fühlten, zeigt sich auch in der bis heute verbreiteten Vorstellung, dass die Länder und Kontinente dieser Welt nur darauf warteten, von weißen Männern entdeckt zu werden, sagt Mareike Späth.
Diese Idee, dass die irgendwie leer waren, dass man die nur sozusagen nehmen musste, wie was da irgendwie rumliegt und niemandem gehört und wo auch keiner ist. Und tatsächlich ist das nicht richtig, sondern das waren Gebiete, in denen Menschen lebten, in denen Menschen auch Wissen über ihre Umgebung hatten. Und das sind ja auch Menschen gewesen, die oftmals massiv Widerstand geleistet haben, der ja auch brutal und militärisch oft niedergeschlagen wurde.
Bis heute, so der Historiker Benjamin Gollasch von der Universität Hamburg, werden sogenannte Entdecker und zahlreiche Kolonialforscher mit Straßennamen und Denkmälern geehrt. Viele kritisieren inzwischen, dass diese Männer oft völlig unkritisch als Wegbereiter moderner Wissenschaft gefeiert werden.
Was häufig dann verschwiegen wird, ist, mit welchem Gedankengut diese Männer, und es waren ja hauptsächlich Männer, dorthin gereist sind nach Afrika, also was für rassentheoretische Annahmen sie hatten, welche Überlegenheitsgefühle, welches Sendungsbewusstsein diese Männer auszeichnete.
Benjamin Gollasch hat sich mit dem Hamburger Zoologen Franz Ludwig Stuhlmann beschäftigt. Der Kolonialbeamte im damaligen Deutsch-Ostafrika sammelte unter anderem sogenannte Human Remains, menschliche Überreste wie Schrumpfköpfe, Schädel oder Knochenflöten, die noch bis in die 2000er Jahre in vielen deutschen Museen ausgestellt waren.
Und gerade was jetzt so Human Remains, also menschliche Überreste angeht, da war zum Beispiel Franz Stuhlmann völlig skrupellos. Also der hat dann Gräber gefunden am Viktoriasee von Einheimischen und schreibt das auch in seinem Reisebericht. Völlig ungeniert, ja, wir haben hier diese Gräber gefunden und wir konnten einfach nicht umher, die auszuräumen und die Skelette nach Berlin zu Rudolf Virchow zu schicken.
Der Mediziner Rudolf Virchow, einer der führenden Wissenschaftler in Deutschland, sammelte, vermaß und klassifizierte menschliche Knochen. So wollte er die Entstehungsgeschichte des Menschen erforschen und anhand seiner Ergebnisse den Unterschied zwischen verschiedenen Rassen, den sogenannten Primitiven und Kulturmenschen, nachweisen.
Ich gehe als Historiker davon aus, dass die Kolonialzeit ein Unrechtsregime war, das auf Rassentheorie basierte, auf einem Überlegenheitsgefühl der Europäer, die mit einem Missionierungsgedanken ausgezogen sind, um die Welt zu erforschen, zu vermessen und dann eben auch zu kolonisieren. Und ich gehe davon aus, dass unser europäischer Wohlstand, den wir jetzt heutzutage haben, auf dem Kolonialismus, auf 500 Jahre Kolonialgeschichte basiert.
Bis heute, so Benjamin Gollasch, kann man die Kontinuität bestimmter wissenschaftlicher Forschungen nachzeichnen. Zum Beispiel wurde der leitende Kolonialbeamte Franz Stuhlmann nach seiner Rückkehr aus Afrika 1908 Leiter der Zentralstelle am damaligen Hamburger Kolonialinstitut.
Und hat dort genau so weitergemacht, wie er in seiner vorherigen kolonialen Karriere gesammelt hat. Also er hat ja viele zoologische und botanische Gegenstände gesammelt und diese Zentralstelle hatte die Aufgabe, Informationen zu sammeln. Er hat Zeitungsausschnitte gesammelt zu kolonialen Themen, koloniale Wissenschaft, alles Mögliche hat er gesammelt an Informationen und diese Zentralstelle sollte das Ganze bündeln.
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde diese Zentralstelle in Hamburgisches Weltwirtschaftsarchiv umbenannt. Ein wirtschaftswissenschaftliches Forschungsinstitut, das bis Ende 2006 zu den 6 großen Wirtschaftsinstituten in der Bundesrepublik Deutschland gehörte und das dann mit der Deutschen Zentralbibliothek zusammengeführt wurde.
Da ist einfach die koloniale Kontinuität von Deutsch-Ostafrika über die Person Stuhlmann nach Hamburg zum Kolonialinstitut über ein Weltwirtschaftsarchiv bis in die Gegenwart kann man diesen Weg nachzeichnen.
Auch der Mediziner und Nobelpreisträger Robert Koch hat sich an kolonialer Forschung beteiligt, und zwar in der damaligen Forschungsstation Amani im heutigen Tansania, erzählt Philipp Osten, Professor für Medizingeschichte am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Es geht vor allen Dingen darum, möglichst wirtschaftlich günstige Verhältnisse herzustellen. Wie transportiere ich Waren? Welche zoologischen Gegebenheiten haben wir da? Wie können wir Krankheiten bekämpfen? Wie können wir möglichst gut diese Kolonie nach den neuesten, modernsten wissenschaftlichen Maßstäben organisieren?
Durch die koloniale Infrastruktur, Verkehrswege und Plantagen verbreitete sich in der damaligen Kolonie Deutsch-Ostafrika die Schlafkrankheit rasant. Das bedeutete eine große Gefahr für einheimische Arbeiter und Kolonialbeamte. Robert Koch trat an, um diese durch die Tsetse-Fliege übertragene Krankheit auszurotten.
Seine Vorstellung war, man könnte diese Krankheit ausrotten, indem man alle Menschen und auch das Vieh aus einem Gebiet, wo die Fliegen sind, entfernt und umsiedelt. Das heißt, eine riesengroße Umsiedlungskampagne war das, was ihm vorschwebte.
Koch nahm Einheimischen zwangsweise Blut ab, analysierte es und wollte mit einer speziellen Arsenverbindung die Krankheit bekämpfen.
Was dann konkret aber geschah, war, dass zu 1000 Personen die Menschen in Konzentrationslager, so war sein Ausdruck dafür, verbracht wurden und in diesen Lagern behandelt wurden.
Alles, was Koch mit seinen rüden Methoden der Internierung und dem Medikament erreichte, so Philipp Osten, war eine dramatische Verschlechterung der Lebensbedingungen der Einheimischen.
Die Verbindung, die Robert Koch empfiehlt, das Atoxyl, heilt die Krankheit nicht, wie man heute weiß. Es war nur seine These, dass dadurch geheilt würde. Das Atoxyl hat schwere Nebenwirkungen, die Menschen erblinden und sie werden nicht dauerhaft geheilt.
Robert Kochs Assistent, der Mikrobiologe Friedrich Karl Kleine, forschte weiter an der Ausrottung der Schlafkrankheit. Sein Medikament kam später unter dem Namen Germanin auf den Markt. Eine Geschichte, so Philipp Osten, die von den Nazis als Beispiel überlegener deutscher Wissenschaft inszeniert wurde.
Ungehemmt war die Schlafkrankheit aus dem Moderdunst des Urwaldes aufgebrochen, hatte das Land überfallen und war zur Epidemie geworden.
Es gibt einen NS-Propagandafilm von 1943, der auch diesen Namen Germanin trägt. Und der Film hat den Untertitel Germanin, die Geschichte einer kolonialen Tat.
In diesem Augenblick trat die deutsche Expedition zielbewusst ihren Weg nach Afrika an. Das neue Heilmittel aber erhielt, um seine deutsche Sendung zu unterstreichen, den stolzen Namen Germanin.
Da schließt sich der Kreis der Kontinuitäten, sagt der Gießener Historiker Sebastian Garbe. Dass sich die Deutschen mit der Aufarbeitung ihrer kolonialen Vergangenheit so schwer tun, hängt seiner Meinung nach auch mit der Nazi-Diktatur zusammen. Die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen stand in Deutschland nach 1945 im Vordergrund.
Das heißt, man ist davon ausgegangen, wenn man Deutschland entnazifiziert, dekolonisiert man Deutschland auch gleichzeitig. Das ist aber ein grober Fehler gewesen, weil diese koloniale Geschichte Deutschlands nochmal auch eine eigene Aufarbeitung bedarf.
Zumal, so Sebastian Garbe, es in Deutschland eben einen engen Zusammenhang zwischen dem Kolonialismus und dem Nationalsozialismus gäbe. Auch und gerade in der Wissenschaft.
Also ich finde es da sehr wichtig, diese zeitliche Trennung auch aufzubrechen zwischen einem vorkolonialen, einem kolonialen und einem nachkolonialen, sondern es eher als ein Beziehungsgeflecht zu verstehen.
Die Verflechtungen zwischen Wissenschaft und kolonialen Weltbildern beleuchtete Ursula Storost für uns. Damit geht unser Streifzug durch die Welt der Kultur- und Sozialwissenschaften auch schon zu Ende. Hier folgen gleich nach den Nachrichten die Jazz Facts. Noch einen schönen Abend wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.